You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Da waren es nur noch 3 Chancen auf einen Titel und damit herzlich willkommen zur Episode 334 vom German Gunners Podcast. Wir wollen zurückblicken auf die Finalniederlage gegen Manchester City im Ligapokal, das 0-2, und analysieren und besprechen, warum es mit dem ersten Titel der Saison nicht geklappt hat und welche möglichen Auswirkungen, Implikationen das für die weitere Saison noch hat. Natürlich auch ein kurzer Blick auf die Länderspielpause, Stichwort Verletzungen, Abstellungen zu den Nationalmannschaften, all das in dieser Episode, wie immer an dem Mikrofon. Hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Hallo.
Ja, hallo, grüßt euch.
Ja, volles Programm, bevor wir dann doch tatsächlich nochmal 2 Wochen Pause haben. Knapp 2 Wochen Pause. Kommt die zur richtigen Zeit?
Habe ich mich tatsächlich seit dem Abpfiff gestern am späten Nachmittag, frühen Abend tatsächlich gefragt. Ich bin noch nicht zu einer ganz finalen Entscheidung gekommen. Gefühlt würde ich sagen, ja. Vor dem Hintergrund, dass sich vielleicht ein paar Spieler, die auch gestern nicht dabei waren, also Ødegaard, vielleicht auch Eze, wieder ein bisschen mehr Zeit zur Regeneration erkaufen, in Anführungsstrichen, und somit vielleicht im Run-In dann mehr zur Verfügung stehen. Und vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil wir ja einfach mal vielleicht ein bisschen das Ganze sacken lassen können, ein bisschen Ruhe reinkommt in die Geschichte und wir dann mit dem vollen Fokus dann auf den Restart mit Southampton away und dann Bournemouth in der Liga zu Hause legen können. Das ist so mein momentaner Gefühlszustand. Andererseits schwirrt mir auch immer der Gedanke in den Kopf zu sagen, ja, nach so einem Spiel vielleicht direkt wieder rein, das Ganze direkt wieder gerade rücken. Aber ich glaube, dass die Situation nicht vergleichbar ist mit einem Ligaspiel, was du am Wochenende verlierst und das dann am nächsten Wochenende wieder gerade biegen kannst. Also ich glaube, das ist schon eine unterschiedliche Wertung, sodass ich im Ergebnis derzeit und wahrscheinlich dann auch, bis mich vielleicht irgendjemand anders Lügen straft, bei der Variante bin, kommt zu einem gar nicht so verkehrten Zeitpunkt.
Zwischen Southampton und Bournemouth ist ja auch noch Sporting auswärts. Also auch noch.
Stimmt, ja, genau.
Das Spiel kommt da auch also dazwischen. Das, ja. Aus meiner Sicht ist die zum genau richtigen Zeitpunkt, zumal weil ich auch keine Lust mehr habe jetzt irgendwie, es war ja auch relativ viele Spiele irgendwie. Und zum anderen angesichts der körperlichen Verfassung, in der sich die Mannschaft befindet, kann es nicht schaden, mal 2 Wochen aus dem Liga-Alltag raus zu sein oder generell aus dem, ich sage jetzt mal, Premier League-Rhythmus, und eine neue, andere Umgebung kann da sicherlich hilfreich sein. Davon mal ganz abgesehen, stimme ich dir auch zu, wir hatten es ja diese Saison auch schon häufiger, Stichwort Remis bei den Wolves und dann direkt der Derby-Sieg bei den Spurs danach. Aber aus meiner Sicht ist das auch jetzt zweitrangig. Ich habe den Eindruck eher, dass die Mannschaft dringend eine Pause benötigt. Dieses, was jetzt auch im Nachgang der Niederlage immer wieder so ein bisschen nach außen kommuniziert wurde, im Sinne von die Enttäuschung nutzen, um nochmal den Reset-Knopf zu drücken. Ich glaube, das kriegst du nicht innerhalb von 2 oder 3 Tagen hin. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, dass jetzt Pause ist, würde ich sagen. Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf das 0-2 vom Sonntag. Es ist in dem Sinne gar nicht so einfach, weil komischerweise die Emotionen dann doch recht schnell wieder hochgekocht sind. Fangen wir mal mit dem großen Ganzen so ein bisschen an. Wir haben jetzt den ersten Titel der Saison nicht geholt. Wie, oder anders formuliert, wie viel enttäuscht ist es noch gar nicht, wie viele Probleme oder hattest du mit unserer Leistung gestern, sagen wir es mal so, beziehungsweise wie, ja, du warst nicht einverstanden, aber wie ordnest du das ein, wie wir aufgetreten sind über die 90 Minuten? Klar, dass wir mit der Leistung auch den Titel nicht verdient hatten, aber wie bewertest du das jetzt erstmal so über die gesamten 90 Minuten mal gesehen?
Also ich würde es wahrscheinlich, ohne jetzt genau im Detail verglichen zu haben, aber da war es wahrscheinlich die schlechteste Leistung der Saison kategorisieren. Zu einem nicht
Zumindest
wirklich
Halbzeit zwei.
optimalen.
Zumindest Halbzeit
Ja,
zwei.
ich rede nur von Halbzeit 2. Ich denke, Halbzeit 1,
Heißt, der Eins
bis
hat
auf
gar nicht
vielleicht die
stattgefunden.
letzten. Genau, bis auf die letzten 10 Minuten vielleicht, aber das war neutralisiert, das war meines Erachtens gleichwertig. Halbzeit 2 ist für mich der entscheidende Faktor, glaube ich, auch in der ganzen Bewertung der Partie. Da fand ich es wirklich sehr, 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 sehr schwach und zu einem wirklich sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Ich glaube, die Bewertung oder das Ganze, dass man da schon arg enttäuscht war, hat nichts mit dem Titel an sich zu tun, sprich dem Format, also Ligapokal, sondern halt schlichtweg mit dem Gegner. Ich glaube, das Ganze ist halt nur gegnerbasiert. Hätten wir das ganze Finale als Beispiel jetzt gegen Crystal Palace gespielt, wäre die Niederlage auch doof gewesen. Aber ich glaube, es hätte nicht diesen Knock-on-Effekt gehabt, ne? Weil du, glaube ich, insgesamt aufgrund der Ansetzung gegen City halt dieses Momentum hattest, diese Möglichkeit hattest, im Endeffekt City so gefühlt von diesem Thron der letzten Jahre runterzustoßen und das Ganze als so einen Startpunkt zu nehmen für weitere Dinge, vielleicht die Liga zu gewinnen und in der Liga eine Wachablösung zu machen. All diese Dinge, die fielen natürlich auch in der Moderation gestern der Partie sehr häufig. Und ich glaube, es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass das also insgesamt der große Aufhänger dieser Partie zumindest aus Arsenal-Sicht war. Und dann ist das natürlich schon sehr, sehr enttäuschend und auch ja, sehr schwer zu erklären, dass wir in der Art und Weise die Partie in der zweiten Halbzeit dann gespielt haben und somit natürlich auch unterm Strich absolut verdient verloren haben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Einfach der Blick auf die Konstellation, die Ansetzung und das Ganze, was damit so ein bisschen verbunden ist. Der ganze auch, ja, im Endeffekt Effekt, dass jetzt die Medien natürlich wieder versuchen, das Ganze in so ein Licht zu rücken, dass City daraus mehr zieht, wir weniger, das Ganze nochmal so ein Shift bekommt, auch in der Meisterschaft. All diese Dinge, die, ja, vor der Partie eigentlich schon so gut wie tot waren, kriegen jetzt noch mal so eine kleine Wiederbelebung.
Ja, wobei, also klar verstehe ich auch alles, aber aus meiner Sicht, egal wie dieses Spiel ausgegangen wäre, dann hätte wenn wir gewonnen hätten, hätten alle gesagt, okay, City ist angeschlagen, aber im Endeffekt hat sich ja in der Liga nichts verändert, der Abstand ist genauso geblieben und angeschlagene City ist gefährlich. Also du kannst es ja drehen und wenden, wie du willst, ne? Deswegen, und
Ja, das auf jeden
Selbst
Fall, aber ich
wenn
glaube
wir jetzt
schon.
gestern gewonnen hätten, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ja, damit ist jetzt auch die Liga eingetütet oder so, ne? Also und andersrum. Also nur weil wir jetzt gestern verloren haben, heißt das für City in der Liga ja nun erstmal gar nichts. Sie müssen alle Spiele gewinnen, im Idealfall auch hoch, weil deren Torverhältnis auch ein Ticken schlechter ist. Und bei uns ist die Ausgangslage weiterhin klar, wir müssen 5 der letzten 7 auf alle Fälle gewinnen und im Idealfall verlierst du halt nicht bei City. Mit einer anderen Mannschaft in günstigen Umständen auch noch. Und Ja, klar. Also aus meiner Sicht, dieses große, ich hätte jetzt auch nach dem, also ich hätte mich natürlich über den Titel gefreut, aber aus meiner Sicht wäre das auch für den weiteren Saisonverlauf mit nur geringen Implikationen gewesen. Genauso ist die Niederlage aus meiner Sicht, hat die vielleicht sogar noch mehr positive Auswirkungen, wenn es gut läuft, als einen Sieg, weil man jetzt nochmal relativ deutlich vor Augen geführt hat, dass in der momentanen Verfassung, in der wir sind, auch mit dem momentanen, ich sage jetzt mal, körperlichen Zustand der Mannschaft, es nicht möglich sein wird, so K.O.-Duelle ab dem Stadion quasi, sprich Viertelfinale aufwärts, regelmäßig zu gewinnen. Also deswegen war das vielleicht sozusagen der nötige und notwendige Schuss auch vor den Bug. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das jetzt eine verpatzte Generalprobe gewesen, aber lieber die Generalprobe verpatzen, als dann den Hauptauftritt. Ne? Und dass jetzt in irgendeiner Form jeder seine Interpretation reinspielt, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, auch bei einem Titel gestern, das wäre sozusagen für die emotionale Seele ganz gut gewesen, aber es hätte im Endeffekt ja auch nichts verändert. Also nur weil der Titel dann da ist, musst du auch noch gegen Bournemouth, Burnley, West Ham und so Vollgas geben und gewinnen. Und im Grunde genommen ist es jetzt einfach nur so vor dem City-Spiel, dass da vielleicht ein Ticken mehr Anspannung herrscht, als es eh schon gewesen ist. Aber mehr ist es aus meiner Sicht halt nicht. Erstmal nicht.
Natürlich ist es das nicht, aber deshalb glaube ich auch, dass ein Sieg für Arsenal wichtiger gewesen wäre als für City. Weil ich schon denke, dass vieles auch intern oder im Kopf halt so ein bisschen gleich gelöst worden wäre. Ne? Dieses ohne Titel, gegen City ohne Titel. All diese Dinge, die dann immer so mit reinspielen in diese Psychologie, die hätte man damit so ein bisschen von sich wegdrücken können oder leichter von sich wegdrücken können. Kann man jetzt nicht. Ich gebe dir recht, du hättest trotzdem alle Spiele noch spielen müssen und im optimalen Falle auch erfolgreich spielen müssen. Also es wäre kein Selbstläufer geworden. Aber ich glaube schon, dass es eine gewisse mentale Leichtigkeit vielleicht verpasst hätte der Mannschaft, wenn man das vielleicht so formulieren will. Unterm Strich gesehen, muss man sagen, kannst du natürlich aus der Sache auch positive Dinge ziehen. Und das ist insbesondere auch für die Partie gegen Manchester City im Etihad in zwei Spieltagen, also sprich zwei Premier League Spieltagen, wo wir dort antreten. Dass du einfach aus den Fehlern, die du gestern gemacht hast, lernst, dass du die hohe Viererkette, die sie im Vorwärtspressing gespielt haben, die besser überspielst, dass du auf der Außenbahn im optimalen Falle keine gelbe kassierst wie Hinkepi und somit unter Druck kommst. Viele Dinge, die du da besser machen kannst, um da halt erfolgreich zu sein. Und Arteta muss auch das Ganze an der Stelle wieder als einen gewissen Energieschub nutzen. Er muss quasi den Fokus richten auf die hohen Preise und muss sagen, dass das entscheidend ist und dass wir vielleicht in dem Moment halt noch nicht sein sollte und wir im Endeffekt auf die großen Preise gebucht sind. All diese Dinge, die er sich dann rein argumentativ dort zurechtlegt. Unterm Strich gesehen, muss aber auch eiskalt sagen, war es halt von der Leistung her mehr als suboptimal.
Schön wäre schon, wenn wir am 19. April im Etihad für zwei Halbzeiten antreten würden. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Also, und das ist meiner Sicht eigentlich auch das, was mich jetzt persönlich enttäuscht hat und wo ich halt auch sage, okay, gut, Das darf in einem Finalspiel, egal welcher Wettbewerb, jetzt ist eigentlich nicht passieren. Also ich hätte den Eindruck, wir haben einfach nur den Werkzeugkasten und die körperliche Fitness für eine Halbzeit mitgebracht und haben irgendwie in der ersten Halbzeit alles verpulvert. Aber sozusagen auch der Abfall quasi in der Konzentration und in der körperlichen Fitness in der zweiten Halbzeit kollektiv eigentlich fast schon extrem gewesen. Also City war ja in der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht überragend gut. Die haben zweimal aufs Tor geschossen und haben zwei Treffer gemacht. Aber es war ja jetzt nicht so, dass in irgendeiner Form City uns groß taktisch und spielerisch auch überlegen war, sondern das kam ja in erster Linie dadurch, dass wir schlichtweg einen erheblichen Mangel an körperlicher Fitness und einen erheblichen Mangel an Konzentration halt hatten. City hat klar ein, zwei taktische Kniffe gemacht, aber dass wir da jetzt in dem Sinne nicht darauf reagieren konnten, würde ich jetzt nicht unserer bescheidenen taktischen Flexibilität zuschreiben, sondern schlichtweg wirkten wir halt müde, platt und unkonzentriert. Also hat man ja gesehen bei der Anzahl der Fehlpässe, ungenaue Zuspiele, Passgenauigkeit, insbesondere auch im Mittelfeld, so wie Mandy Rice. All das, was jetzt, ich sage mal, in den ersten 30, 35 Minuten gut, verhältnismäßig gut geklappt hat, also darf man ja auch nicht vergessen, wenn man City über 35 Minuten vom eigenen Tor gut ferngehalten, das musst du dann halt auch erstmal schaffen. Aber dass das in dem Sinne dann, also die Leistung in der zweiten Halbzeit ist für mich eigentlich das große Rätsel und ich habe auch noch keine gute Erklärung, außer die weiter bestehende, die ich auch schon häufiger hier gesagt habe, dass die Mannschaft aus meiner Sicht körperlich am absoluten Limit gerade ist und es nicht packt, über 90 Minuten Vollgas zu gehen. Und wenn man natürlich in der ersten Halbzeit sehr viel investiert hat, dass das dann in der zweiten Halbzeit in dem Sinne, ja, hat City da nochmal zwei Schippen draufgelegt und wir waren halt irgendwie schon gefühlt am Limit in der ersten Halbzeit. Und das ist aber aus meiner Sicht, das ist fast eher besorgniserregender als jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal Torwartfehler, also Fehler passieren immer im Spiel beispielsweise, aber dass wir sozusagen im Kollektiv einfach in der zweiten Halbzeit schlichtweg nicht mehr da waren, die auch kaum Gegenwehr dann geleistet haben, das hoffe ich ist in dem Sinne nur dem strengen Spielplan im März bisher geschuldet gewesen. Aber das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das große Rätsel und auch das, was mich eigentlich dann enttäuscht hat. Also, dass wir, du kannst ja auch mal 1-0 in Rückstand geraten, aber dass wir dann sozusagen überhaupt nichts mehr auf die Kette gebracht haben und kreiert haben in der zweiten Halbzeit, das ist schon sehr sonderbar. Und ich habe auch keine, gute Erklärung bisher. Und so wie ich es mitgekriegt habe, war auch keiner der beteiligten Akteure in irgendeiner Form bisher mit einer guten Erklärung dran, außer dass City taktisch 2-3 Kniffe verändert hat. Das hat man gesehen, dass sie ein bisschen höher angelaufen sind und solche Sachen. Aber Herrgott, das kann es nicht sein.
Ja, es war meines Erachtens, also was das höhere Anlaufen angeht, war es meines Erachtens dadurch bedingt, dass wir torwarttechnisch nicht die Option hatten, nicht die Möglichkeiten hatten, das spielerische Rausspielens. Was wir sonst halt oder wo sonst halt viel drauf aufbaut. Schlüsselspieler Saka war auch wieder nicht wirklich auf dem Leistungslevel, was er kann und was man auch von ihm erwartet. Und wir hatten natürlich im Mittelfeld Kreativität nicht wirklich auf dem Platz. Der Ausfall von Eze kurzfristig hat uns da, glaube ich, schon in seiner derzeitigen Verfassung sehr, sehr geschmerzt. Ein Ødegaard, wann auch immer er zurückkommen mag.
War ja aber mit der Mannschaft dabei, ne? Also ist ja mit der Mannschaft in die Kabine gegangen und so. Also
ja gut, aber er war nicht verfügbar als Sub, ne? Also auch er hätte die Option oder hätte viele Optionen dort kreieren können. In einem Mittelfeld, was offensichtlich an Kreativität oder nach Kreativität gelächzt hat. Also das ist schon, das sind schon meines Erachtens auch wieder Erklärungspunkte, die sich da zusammenfügen, weil du dann auch eben die fehlenden Zuspiele und Möglichkeiten im Offensivbereich dann dadurch als Konsequenz halt schlichtweg hast. Das muss man auch sagen.
Ja, also das ist aus meiner Sicht auch einer, das kann auch ein wesentlicher Grund sein. Man muss ja dann sogar noch erweitern und sagen, dass ja sowohl Ødegaard und Eze als auch ein Merino, der potenziell auf der Position hätte spielen können, nicht verfügbar waren. Das ist klar, aber ist zumindest eine Erklärung dafür, dass wir offensiv nichts auf die Kette gekriegt haben, aber selbst dann hätte man ja irgendwie gucken können, dass man stabiler steht und dieser Abfall an Konzentration, an die Zunahme an Fehlpässen, so dieses ja sehr fehleranfällige Spiel einfach, schnelle Ballverluste, auch überhaupt gar keine vernünftige Struktur drin, so im Sinne von, ich weiß, was mein Mitspieler macht, wo der ungefähr hinläuft. Das war also wirklich ja sehr chaotisch, möchte ich es mal sagen. Gut, kann auch dem Gegner geschuldet sein, dass City es dann geschafft hat, gerade im Mittelfeld irgendwie auch die Räume enger zu gestalten, dass sozusagen eigentlich die Offensivabteilung in der Luft hing. Aber ja, ich sag mal so, ich hätte jetzt gedacht, wenn wir den Titel wirklich gewollt hätten, hätten wir auch auf einen 0-1 irgendwie auch ja physisch anders reagieren müssen eigentlich. Aber ich glaube, wir waren dazu schlichtweg nicht in der Lage.
Nein, absolut. Also die Mannschaft war gestern nicht in der Lage, dann dagegen zu halten. Also du hast gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit die Kontrolle schwand. Also ich hatte es dir auch irgendwo zwischendurch geschrieben, dass wir die Kontrolle verlieren. Und hat sich dann auch genauso fortgeführt. Und dann hattest du mit Hincapié und Semenyo ein Duell, was aufgrund der gelben Karte relativ unausgeglichen war. Und dadurch viel Bewegung über die Seite kam. Du hast es mit Kepa, ein Torwart, der relativ früh in der zweiten Halbzeit mit der gelben Karte und der Aktion mit dem Rauslaufen, glaube ich, schon so ein bisschen Unruhe irgendwo in das ganze defensive Konstrukt gebracht hat.
Aber auch Raya hatte solche Ausflüge ja schon. Ne? Das ist
hatte sie definitiv auch schon, ohne Frage. Aber es ist auch, glaube ich, nicht das Thema, dass diese Situation zu einer gewissen Spielverlauf dann beigetragen hat, aber es sind jetzt immer so verschiedene Kleinigkeiten, wo man guckt, wo nimmt vielleicht eine Partie in irgendeiner Art und Weise einen Lauf, den man dann nachher mit dem Ergebnis übereinanderlegen kann. Und ich glaube, wir haben schon sämtlichst relativ viele Partien gesehen und wenn wir sie schauen, erkennen wir gewisse Strickmuster und Abläufe, die dann auch zu gewissen Ergebnissen führen. Und das waren so ein paar, die für mich auch rausstachen in der Partie. Und ich finde, Saliba und Gabriel haben es unfassbar gut gemacht gegen Haaland. Das war richtig gut. Da konnte man wirklich nicht meckern. Aber insgesamt gesehen haben wir halt keinen Zugriff mehr bekommen. Wir hatten ballbesitztechnisch absolut Nachteile, was natürlich dann auch dazu führt, dass du dann den Druck immer erhöht bekommst. Und gegen City ist das natürlich am Ende dann fatal.
Ja, City hat die zweite Halbzeit genauso gespielt, wie wir sie gerne gespielt hätten. 1-0 in Führung und den Gegner dann quasi laufen lassen und hin und her scheuchen.
Ja, es ist natürlich müßig zu sagen, was wäre, wenn Havertz in der 7. Minute den Treffer macht. Ich glaube, du kannst eine Partie nicht an so einer Situation in einer 7. Minute festmachen, obwohl Finalpartien auf dem Niveau immer sehr, sehr eng sind. Es gibt immer sehr, sehr feine Kleinigkeiten an der Stelle, die solche Spiele entscheiden. Aber das kann natürlich einen Verlauf einer solchen Partie ganz anders gestalten. Das heißt, du kriegst selber mehr Sicherheit. Du gehst mehr über den Ballbesitz. Du bist einfach konsequenter in der Partie. Das ist natürlich jetzt eine wirklich hypothetische Diskussion. Aber es sind halt diese kleinen Unterschiede in Finalpartien, die am Ende den Pokal oder nicht Pokal ausmachen. Und da müssen wir am Ende uns schlichtweg an die eigene Nase packen und sagen, dass der Sieg von City natürlich auf einer spielerisch guten Leistung basierte, aber hauptsächlich eigentlich selbst verursacht war.
Ja, so gut war es. Wie gesagt, aus meiner Sicht, City hat dann ja zweimal mit den ersten beiden Torschüssen treffen die halt. Ne? Und klar, kann man natürlich auch wieder sagen, City macht dann halt aus erstmal wenig an Torchancen, dann viel und wir halt nicht. Also Stichwort die Havertz-Chance beispielsweise. Und City musste auch nicht wirklich viel arbeiten für die Tore. Ne? Das kommt ja auch nochmal hinzu. Also aus meiner Sicht halt schon eher einfache Gegentreffer. Bleiben wir ganz kurz nochmal bei der Torhüter-Problematik. finde ich ja auch müßig eigentlich, weil egal wie es gelaufen ist, so oder so kann, ist Arteta immer der Dumme, dann wahrscheinlich. Kepa hat jetzt halt den Fehler gemacht. Er hat halt gespielt. Aus meiner Sicht ist die Begründung, die Arteta gegeben hat, halt nachvollziehbar, warum er gespielt hat. Wenn Raya einen Fehler gemacht hätte, wäre Arteta auch der Dumme gewesen. Also das ist, wie man es da halt macht, dann darf halt nur noch ein Torwart in alle Spiele spielen. Fertig.
Ja, also die Grundfrage, die im Endeffekt ja im Raum steht, ist halt, spielst du ja deinen besten Torwart in einem Finale oder lässt du den Torwart, der dich in Anführungsstrichen ins Finale gebracht hat, beziehungsweise die Spiele in dem Wettbewerb gespielt hat, eben auch im Finale spielen und gibst ihm somit den, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, vielleicht sagen, bezeichnen wir es als emotionalen Bonus an der Stelle. Weil das
ja, in einem Ligapokalfinale, wo wir merken, also Champions, ja, ja. Also er spielt ja auch gar nicht in anderen Wettbewerben, FA Cup noch vielleicht noch, aber...
Genau, also anders kann man es sicher nicht bezeichnen. Es ist im Endeffekt ja eine Aufstellungsentscheidung gewesen von Arteta, die basierte nicht auf Leistung, sondern es basierte halt darauf, dass es der Wettbewerb war und er in dem Wettbewerb halt gestartet ist und es auch beenden sollte. Das war seine Entscheidung.
Und ist der nachvollziehbar,
sagen wir so, es ist keine unübliche Entscheidung. Guardiola hat es auch so gemacht, obwohl ich schon glaube, dass es in gewisser Weise ein Unterschied zwischen den Torhütern ist, mit der Frageperspektive, wo will man mit dem Keeper hin? Bei City möchte man ihn ja, glaube ich, schon irgendwie langfristig als Nummer 1 aufbauen. Bei uns ist die Frage, wo geht die Reise für Kepa hin? Aber das ist
langfristig Nummer 2.
unabhängig von dieser Partie. Woran sich diese ganze Diskussion natürlich entzündet, ist ja die generelle Überlegung, dass man sagt, dieser Titel jetzt losgelöst von dem Wettbewerb war für Arsenal schon eine wichtige Sache, mit der sie oder auf die sie sehr geschielt haben. Wir hatten es auch in einem der Partien, wo wir gesagt haben, dass dieses Finalspiel aufgrund der Paarung halt von der Wertigkeit nach oben rückt bei den Titeln, die zu vergeben sind, alleine nur wegen der Paarung und des mentalen Effektes. So, das heißt, du musst dir dann überlegen, was machst du in der Situation? Spielst du deine Top 11, weil du diesen Titel unbedingt willst? Also Top 11 verfügbar. Oder machst du die Entscheidung, die Arteta getroffen hat, und gibst halt diesen emotionalen Bonus weiter für den zweiten Torwart, wo du unterm Strich natürlich nicht genau weißt, wo er nächste Saison ist oder ob er nächste Saison gewesen ist, wie sich das Ganze entwickelt, wie auch immer. Das ist definitiv eine schwere Entscheidung und unterm Strich gesehen hast du wahrscheinlich recht, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber ich hätte nicht erwartet, dass er Raya spielt. Also von daher war ich gar nicht überrascht, dass er Kepa hat auflaufen lassen. Ich hätte mir aber Raya gewünscht, sagen wir es mal so. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich glaube, dass wir dann bessere Chancen gehabt hätten, das Spiel zu gewinnen. Nicht jetzt wegen dem Fehler an sich, sondern wegen der Situation, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, sprich vielleicht überspielen dieser Vierer-Vorderpress-Reihe von City. Ja, von der wir es ja vorher nicht wussten, dass sie spielen, aber allein die Möglichkeit der Spieleröffnung bei Raya einfach besser ist. Und wir haben es, glaube ich, auch in der Partie gesehen, als Kepa relativ oft sehr lange den Ball gehalten hat, gar nicht wusste, wo er es hinspielen sollte, obwohl City gar nicht angelaufen ist. Das war halt schon sehr auffällig. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wenn wir jetzt Raya hätten, wären wir da vielleicht ein bisschen flüssiger gewesen. Wäre dieses Umschaltspiel, dieses Spiel in den freien Raum im Mittelfeld und somit vielleicht eine Möglichkeit, das Spiel zu öffnen, Richtung Offensivbereich vielleicht besser gewesen. Ja. Am Ende gesehen...
Hätte es wahrscheinlich auch gar keinen Unterschied gemacht. Also außer, dass vielleicht...
Am Ende gesehen finde ich...
Für die Gesamtperformance in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hätte es keinen Unterschied gemacht, ob Raya oder Kepa im Tor gewesen wäre, oder?
Nein, hätte er den Fehler gemacht, man weiß nicht. Was für mich entscheidend oder für mich wichtig ist, ist die Frage, kann man bewerten, wie man möchte. Ich glaube, die meisten stehen oder in dem Feld, sie hätten Dreier gespielt, weil sie einfach sagen, Finale, Top-Performance nötig, Top-Mannschaft in der Auswahl. Und ob man dann emotionale Geschenke verteilt, das kann man woanders machen, aber nicht im Profifußball. Ich glaube, das ist das Argument, was viel näher steht als das andere. Aber wichtig meines Erachtens ist ganz klar mitzunehmen, dass die Partie nicht verloren worden ist, weil wir hinten Kepa im Tor hatten. Also ich glaube, das muss man deutlich hervorheben. Dazu ist schon, was wir gerade schon gesagt haben, die Halbzeit einfach kollektiv viel zu schlecht gewesen. Und auch nach dem 1-0, nach dem Fehler, den er gemacht hat, auch nicht so gewesen, dass man gesagt hätte, boah, Wahnsinn, jetzt haben wir hier sofort top reagiert, haben Torchancen rausgespielt und waren kurz davor, den Ausgleich zu machen. Also das muss man, glaube ich, ganz klar differenzieren.
Genau, und was auch in dem Sinne offensichtlich war, ist, dass zumindest City in der Offensive einfach momentan, ich will nicht sagen, mehr Optionen hat, aber man hat schon gesehen, dass selbst wenn in Haaland gerade, glaube ich, nicht in seiner Topform ist, gibt es genug Spieler auf den Außen, Semenyo jetzt zum Beispiel, oder ich meine auch Nico O'Reilly. Da gibt es halt Spieler im Team von Guardiola, meinetwegen auch er in der zweiten Reihe, die dann halt Tore machen. Und wir haben ja schon gesagt, wir haben Probleme, Tore zu schießen, immer noch. Ja, also es ist das, auch wenn wir irgendwie den besten Sturm der Liga stellen, wir haben in unserer Offensivreihe durchweg quasi Spieler, die nicht in Topform sind oder nur punktuell in Topform mal sind, in einem Spiel ist, aber nicht dauerhaft auf die Kette kriegen. Ob das jetzt Gyökeres ist, der nicht viel hingekriegt hat, aber Saka hattest du schon angesprochen, Martinelli, Trossard ebenso. Havertz, ja, klar, bemüht, aber auch kann nicht in dem Spielrhythmus und in der Topform sein, aufgrund seiner ganzen langen Abwesenheit. Also wir schleppen da auch eine Reihe von Formtiefs, gerade insbesondere in der Offensive, durch die Wettbewerbe. Das ist halt bei City gerade, klar, da hat in irgendeiner Form Haaland jetzt mal irgendwie Ladehemmung, aber da ist zumindest noch genug offensive Gefahr auf den Außen. Doku, Semenyo, was mit Nico O'Reilly, halt jemanden, der die Tore gemacht hat. Und das sind ja drei Faktoren, die wir schon gerade nicht haben. Wir haben auf Außen momentan einfach wenig Durchsetzung. Wir haben halt keinen, der irgendwie einspringt, wenn mal die vorderste Sturmreihe keine Tore schießt. Wir haben halt einfach dann keinen in gewisser Weise. Und was auch noch hinzukommt, ist so ein bisschen die Waffen, die wir dann sonst halt haben. Standardsituationen wurden insbesondere dann gestern von Saka, aber auch von Rice sehr schlecht ausgeführt. Ja, und das ist halt immer die Gefahr, wenn du dich dann nur noch auf deine Wunderwaffe verlassen kannst, dann muss das natürlich auch in irgendeiner Form funktionieren. Wenn du da halt irgendwie einen schlechten Tag hast in den Zuspielen, bei den Eckbällen, dann wird es halt schon sehr dünn vorne. Ne? Das muss man auch sagen. Dann haben wir auch einfach zu Recht nicht viel Torgefahr kreiert.
Nee, haben wir nicht.
So, und City hat es halt besser gemacht, muss man dann halt ganz klar sagen. Und City hat es in der Liga auch an vielen Stellen schon schlechter gemacht, aber wir haben es halt gestern in keinster Weise kompensiert gekriegt. Und das war ja nicht, müssten wir das schleunigst auch abstellen. Die Spieler, die da vorne spielen, müssen in irgendeiner Form ihre Form wieder zurückfinden. Oder meinetwegen ihr körperliches Wohlbefinden, das dann zu einem Formanstieg wieder führt.
Ja, und wir müssen natürlich auch im kreativen Mittelfeldbereich wieder mehr Optionen haben. Ne? Also ich glaube auch, so eine Saka-Ödegaard-Kombination, die ist schon sehr, sehr wertvoll. Die haben wir jetzt über Wochen auch nicht gehabt, wo ich auch glaube, dass die Form von Saka auch in gewisser Weise da so ein bisschen hakt, dass sie diese Kombination nicht hat. Ich finde Calafiori auch nach der Einwechslung, das war sehr belebend, dass wir da auf einmal wieder mehr von
wäre aber auch genau der Typ von Spieler gewesen, der sich gegen Semenyo nach 8 Minuten eine gelbe Karte geholt hätte. Also wenn er von Anfang an gespielt hätte.
Ja, alles, wie gesagt, sind viele Sachen gestern wirklich an einigen oder an fast allen Stellen der Mannschaft nicht wirklich gut gelaufen. Ich finde, die einzig wirklich guten Spieler gestern waren wahrscheinlich Gabriel und Saliba, die dort echt eine Menge verteidigt haben und Haaland im Endeffekt eigentlich stillgelegt haben. Ansonsten war es von sehr, sehr vielen Spielern wirklich sehr, sehr schwach.
Was zumindest Hoffnung auch für den 19. April gibt. Ne? Also ich glaube, selbst im Spiel in der Hinserie hat ja Haaland das 1-0 gemacht, aber ansonsten hat er eigentlich in den letzten Partien gegen uns nie groß was gerissen. Also Saliba und Gabriel haben den halt auch schon gut im Griff.
Unterm Strich gesehen muss aber dann bei der Partie im Etihad definitiv von der ganzen Mannschaft halt mehr kommen. Ja? Also man muss da wirklich auch mit mehr Mut proaktiver agieren. All diese Dinge, die wir gestern nicht gesehen haben. Ich glaube, da muss man mit einer ganz anderen Einstellung und einem ganz anderen Auftreten eigentlich schon von Beginn an agieren und das dann auch durchziehen über zwei Hälften. Ich glaube, dann kann man dort auch gewinnen. Also das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber zumindest nicht verlieren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch aus der Partie, glaube ich, die man da mitnehmen muss. Also nicht nur für den weiteren Verlauf der Saison in allen Wettbewerben, sondern insbesondere auch für diese Partie. Da muss man sagen, okay, der Titel ist weg, aber wir haben hier eine Menge Lernpotenzial, was wir mitnehmen können und was immens wichtig werden kann für die verbleibenden Spiele. Und das muss der absolute Fokus jetzt sein, dass man das nach vorne rückt, dass man sich nicht quasi verrückt machen lässt durch alle möglichen Leute, die diverse Sachen wieder jetzt schreiben und versuchen herbei, was Sinn herbei zu schreiben. Also das ist halt, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis für Trainerteam und auch Mannschaft.
Ja, ansonsten gab es wenig neue Erkenntnisse, außer dass wir an guten Tagen jeden schlagen können. Und wenn wir keinen guten Tag haben, fängt dann gleich wieder die Panik an. Und uns wurden da relativ deutlich Grenzen aufgezeigt oder anders formuliert, wir haben uns auch relativ deutlich die Grenzen aufzeigen lassen durch sehr wenig Gegenwehr. Ich hätte es schon geschrieben, die am Sonntagmorgen, es fühlt sich nicht so wie ein Finaltag an. Bei dir weiß es ja auch nicht. Ich habe das auch sehr schnell wieder abhaken können, deswegen. Also von daher umso besser eigentlich.
Ja, alles gut. Ich meine, es ist trotzdem bleibt ein gewisser Wehmutstropfen ohne Frage da, aber ja, ich bin bei dir. Den konnte ich leicht wegstecken. Das wäre bei all den anderen verbleibenden Partien, Wettbewerben der noch ausstehenden Saison sicherlich anders. aber das gehört mit dazu. Der Ligapokal war in den letzten Jahrzehnten auch nicht wirklich unser Ding. Da haben wir halt schon eine Menge Niederlagen kassiert, seitdem wir das letztes Mal dort erfolgreich bestritten haben. Entweder zieht man dann eine Konsequenz daraus, in Anführungsstrichen, und sagt, ich lasse nur noch die Top-Mannschaft spielen oder irgendwie versuche es jetzt mal mit der Jugendmannschaft, so wie Arsene Wenger es jahrelang versucht hat. Ich weiß es nicht. Also er wird in der nächsten Saison auch wieder ganz unten in der Kategorie der Wettbewerbe sein da wird er auch immer bleiben. Da wird man schauen, was im nächsten Jahr an der Stelle ist und muss sich dann der Sache neu stellen. Aber das, was jetzt noch in der Saison verbleibt mit Champions League, Premier League und FA Cup, ich glaube, da müssen wir aus allen Rohren feuern und da müssen wir voll da sein. Und ich glaube, das ist wichtig.
Es wird schwierig genug, womit wir zum Abschluss noch beim letzten Thema sind, Stichwort Länderspielpause und Verletzungen. Vor der Finalpartie war ja schon bekannt, dass Ødegaard nicht im Kader für die norwegische Nationalmannschaft ist. Und auch Eze hat dann sehr schnell abgesagt. Jetzt sind heute noch einige neue hinzugekommen. Saliba und Gabriel fahren nicht mit. zur Nationalmannschaft, wobei Frankreich und Brasilien ja sowieso nur irgendwelche Freundschaftsspiele hatten. Ich glaube, Frankreich sogar in den USA. Trossard fällt nicht zur belgischen Nationalmannschaft mit. Das heißt, insgesamt 6 Spieler sind es dann, also Ødegaard, Eze, Trossard, Gabriel, Saliba und Timber. Fährt nicht mehr zur niederländischen Nationalmannschaft, obwohl er zwar im Training war, aber war ja gestern auch nicht im Kader. Ja, glaube ich gut. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, die meisten machen ja nur Freundschaftsspiele. Ich glaube, Italien, Dänemark spielen noch die Playoffs unter anderem. Also Calafiori, Norgaard sind sogar noch richtig gefordert. Bei Norgaard, das dürfte er körperlich noch irgendwie hinkriegen. Bei Calafiori kann man nur hoffen, dass er nicht so viel spielen muss. Ansonsten sind ja überwiegend Freundschaftsspiele, die stattfinden. Ich habe schon gelesen, dass Saka und Declan Rice wohl das erste Spiel nicht spielen für England. Ist wohl vereinbart worden mit Tuchel und Arteta. Das finde ich ganz gut. Und 6 quasi nicht mit dabei. Einer kurzfristig dann doch. Ben White wurde noch nominiert, damit es auch wirklich 35 Spieler sind. Ja, gut.
Da habe ich war ich ganz verblüfft, weil
Ja, war
ich
ich auch überrascht, aber
hatte gar keinen aktuellen Stand mehr, ob Ben White jetzt quasi sich wieder verfügbar gemacht hat, nachdem halt Southgate nicht mehr Trainer war
ja, das
oder
schon, aber
ist.
er ist halt nicht nominiert worden wegen Verletzungen permanent. Und Tuchel hat ja irgendwie so einen Riesenkader nominiert mit 35 Spielern. Und jetzt durch die Absage von Eze waren es nur 34. Der war jetzt dann noch sozusagen eine, ist ja noch nicht mal die Position, ne? Also ich habe mich dann auch gefragt, ja, okay, gut, wieso wird jetzt Ben White, soll da jetzt offensives Mittelfeld spielen oder so? Ja, ich denke
Ja,
nicht,
strange.
ich denke nicht, dass er in irgendeiner Form, da eine Chance hat auf Einsatzzeit kurz, aber man wird sehen, man wird sehen. Ja, wir haben gerade drüber gesprochen, für uns ganz gut, dass die Länderspielpause ist. Weiß ich nicht. Ich habe generell irgendwie, wenn man sich halt mal überlegt, was wir noch spielen müssen und dann auch sieht, dass ja wirklich auch etliche noch eine WM spielen müssen im Sommer, also Saka, Rice, auch Ødegaard, also wo man echt denkt, okay, der bräuchte dringend eigentlich mal einen freien Sommer jetzt, um sozusagen komplett fit zu werden, wieder zu werden. Keine Ahnung. Gyökeres spielt ja auch noch Playoffs, lese ich hier gerade nochmal. Naja, also ja, wir werden wieder gucken müssen, dass alle einigermaßen gut da durchkommen. Wir können uns aus meiner Sicht keine weiteren Ausfälle leisten und man kann eigentlich nur hoffen, dass all die Spieler, die jetzt verletzt aussetzen, dann wieder fit sind. Wir wollen jetzt, glaube ich, nicht alles en Detail durchgehen. Ich verweise aber gerne auf die wunderbare Übersicht, die es bei Arsblog News gibt. Da steht drin, wer wann spielt. Und auf der Arsenal-Website gibt es das auch nochmal eine Übersicht. Ja, wie gesagt, die meisten spielen ja sogar Freundschaftsspiele. Es geht eigentlich nur noch für Gyökeres, Calafiori und Norgaard, wenn ich es richtig sehe, in den Playoffs. Um einen WM-Platz. Wobei man dann halt auch sagt, okay, gut, ein Gyökeres wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn er im Sommer frei hätte. Bei Ødegaard und Rice und Saka denke ich mir jetzt halt so, Herrgott, also nach der Saison mit den vielen Verletzungen und beziehungsweise spielen dann auch noch den Sommer über die WM zu spielen, da kann man dann in der nächsten Saison von denen nicht so viel verlangen, glaube ich.
Zumindest zu Beginn der Saison wird das eine schwere Aufgabe, die Leistungssteuerung zu managen.
Ja, gut, wir müssen erstmal diese Saison jetzt schaffen.
Wollte gerade sagen, also blicken wir erstmal darauf, wer weiß, was im Sommer in den USA überhaupt passiert, wie wieder das Level überhaupt ist. Ja, schaut auf die Paarung, schaut, wann ihr Kerzen anzünden müsst, dass da keiner
Wann
verletzt vom Platz muss.
die abendlichen Kirchgänge und das Kerzenanzünden stattfindet. Genau. Ist ja
Genau,
mit
ja.
Zeitverschiebung und Spielen in den USA jetzt für Freundschaftsspiele schwierig. Also man kann sich auch in der Kirche einbuchen bis zum 1. oder 2. April. Weiter für uns geht es dann am 4. April, direkt am Samstag, nämlich mit dem Viertelfinale im FA Cup, 21 Uhr bei Southampton. Und dann bereits am Dienstagabend, da war der Spielplan wieder sehr dankbar für uns, Sporting, Viertelfinale Champions League, eher Hinspiel.
Ja, unfassbar, ne?
Ja. Und dann Bournemouth zu Hause in der Liga.
Ja.
Alright, gut. Ja, wir können mal gucken, vielleicht streuen wir nächste Woche noch eine kurze Ausgabe mal ein, indem wir mal so ein bisschen Kaderplanung und so machen, oder wir schieben das auf eine Episode im April, gucken wir mal. Allerspätestens hören wir uns natürlich dann wieder rund um die Pokalspiele Anfang April. Gut, haben wir noch irgendwas zu besprechen für die Episode?
Munter putzen, weitermachen.
Sowieso. Drei Chancen sind noch da. Eine ist erledigt und ich würde sagen, diesen Titel können wir City gegebenenfalls auch gerne überlassen.
Genau, so sieht's aus.
Alright, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine einigermaßen angenehme Länderspielpause und freuen uns, wenn ihr dann bei der nächsten Episode wieder dabei seid, wenn es ja so langsam in die Crunch-Time geht, würde man im US-Sport wahrscheinlich sagen.
Ja, in die Playoffs.
Als Synonym.
Ja. Alles klar.
Ja.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.